Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend am Mittwoch mit unserem Kultduell mit Peter Westenthaler. Hallo.
Hallo.
Und Josef Czapp. Schönen guten Abend an beide Herren. Eigentlich ist morgen Feiertag. Man würde denken, politisch wenig los, aber da hat man die Rechnung ohne die Grünen gemacht. Gestern hat der Standard einen Bericht veröffentlicht mit schweren Vorwürfen gegen die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Unter anderem wird darin öffentlich gemacht, dass es einen mittlerweile Unterlassungsvergleich gibt, den Lena Schilling auch unterfertigt hat, und zwar mit einem Ehepaar. Sie hätte den Vorwurf erhoben, dass der Mann seine Frau geschlagen hätte und sie darauf in eine Fehlgeburt erlitten habe, was nachweislich nicht stimmen dürfte. Dann gibt es Vorwürfe, dass sie zumindest zwei TV-Journalisten Belästigungen beziehungsweise Affären angedichtet haben soll, die ebenfalls widerlegt sind und auch nicht stimmen dürften. Und dann gibt es noch einen weiteren Fall, wo ein grüner Abgeordneter sogar zurücktreten musste nach Belästigungsvorwürfen. Und auch da steht der Vorwurf im Raum, dass diese Belästigungsvorwürfe nicht stimmen dürfen. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, inwiefern ist das politisches Thema, inwiefern darf man über so etwas berichten, oder ist es eine Schmutzkübelkampagne, wie die Grünen heute in meiner Meinung nach einer etwas merkwürdigen Pressekonferenz dargelegt haben. Aber dazu haben wir die beiden Herren hier, die das gleich analysieren werden. Herr Czapp, würde mit Ihnen starten. Sie haben die Pressekonferenz nämlich gesehen, der Grünen Parteispitze. Erste Frage vielleicht dazu: Darf man über solche Vorwürfe berichten? Ist es politisch relevant, wenn sie eine Spitzenkandidatin betreffen? Oder, so hat sie Lena Schilling und die Grünen dargestellt, ist es privat?
Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass, wenn es Wahlauseinandersetzungen gibt, sollte man nicht die USA mit ihrer Wahlkampfkultur kopieren, wo das Private fast schon das Wichtigere ist als das Politische. Fast schon das Wichtigere. Allerdings, ich habe sehr genau zugehört und mir die Fragen der Journalisten auch angehört. Und da kam dann doch einmal eine Feststellung: Der Umgang mit Menschen ist auch politisch. Das war ein sehr guter Satz einer Journalistin oder eines Journalisten, weil ja die grüne Gruppe, die Führungsgruppe, die jetzt ihr Schicksal mit dem Schicksal der Lena Schilling eigentlich verbunden hat, dass die nämlich quasi gesagt haben, das Ganze ist eine Kampagne. Was mich wundert, der Standard macht an sich keine Kampagne, der ist nicht bekannt dafür, aber okay. Das Zweite ist, da geht es gegen eine engagierte junge Frau, die da sehr klug argumentieren kann politisch. Das kann ich sogar bestätigen, weil ich mit ihr mehr in Fernsehdiskussionen gesessen bin. Allerdings, ich hätte an denen ihrer Stelle, wenn an den Vorwürfen ohnehin nichts ist, dann hätte ich dort einfach Stellung bezogen. Ja? Und der Eindruck, der bleibt, ist der, möglicherweise ist doch was dran an diesen Vorwürfen. Daher reden wir nicht drüber, sondern sagen wir einfach, über das reden wir nicht, denn das ist persönlich, naja. Und ansonsten, wir wollen mehr über Politik reden. Letzteres ist berechtigt. Ja, ich will einen Wahlkampf haben, wo man über Politik spricht, und zwar zwischen allen Parteien, politisch kritisiert und so weiter. Wenn aber die Lena Schilling sagt, so quasi der Vorwurf dieser Kampagnen Führer ist, dass sie charakterlich Mängel hat oder einfach auch zu kritisieren ist, dann muss ich sagen, also alle Spitzenkandidaten werden immer in Diskussionen verwickelt, wo auch ihr Charakter, ihre Einstellung, ihre Vertrauenswürdigkeit und das alles natürlich schon eine wichtige Rolle spielt bei der Umsetzung politischer Ziele. Also das kann man schwer trennen, und deswegen war dieser Satz, der Umgang mit Menschen ist auch politisch ein richtiger Satz. Denn wenn ich auf jemanden losgehe und ich muss dann eine Unterlassungsklage erdulden, dass ich nimmer mehr jemanden kritisieren darf oder etwas über ihn erzählen darf, weil es der Wahrheit nicht entspricht, sonst brenne ich 20.000 Euro, das ist ja schon ein schwerwiegender Vorwurf. Und da muss ich sagen, ja, das, was mich etwas beschäftigt auch, ist, dass dort eine Gruppe gleich sich hingestellt hat, der Kogler, die Gewessler, die aus dem Linken gar nicht rausgekommen ist, ja, die neben ihr gestanden ist, die Maurer, die Erfinderin der Lena Schilling. Das heißt, diese ganze Führungsgruppe hat ihr politisches Schicksal jetzt mit Lena Schilling verbunden. Und wann das da noch weitergehen sollte und noch neue Vorwürfe kommen sollten und die Autorin und der Autor des Standardartikels waren ja sogar bei der Pressekonferenz dabei. Und die haben darauf beharrt, dass sie bis zu 50 Leute befragt, recherchiert haben. Also das ist etwas, wo ich dann vorne als grüne Führungsgruppe das nicht einfach wegwischen kann. Weil 50 Personen fragen, also jedenfalls, das scheint auch, und das, damit schließe ich mal bei der Einleitung, es scheint schon auch ein Machtkampf dahinter zu stehen. Ja? Nämlich eine grüne Gruppe gegen die andere. Die Alma Sadic war gar nicht anwesend. Kann man sagen, Justizministerin braucht dort nicht anwesend sein, weil es ohnehin dann Klagen gibt und die Justiz befasst sein wird, möglicherweise. Aber es schaut nach einem Machtkampf aus innerhalb der Grünen. Das ist, wenn es ein Machtkampf ist, ist das an Brutalität nicht zu überbieten. Also dagegen können sich die anderen Parteien das einmal anschauen und sagen, na, habe ich die Ehre. Diejenigen, die dauernd da sagen, sie haben die Moral gepachtet, sie sind die wirklich Menschen, die mit Stil und Charakter agieren. Wenn das alles so ist, dann muss ich sagen, das war heute einer der negativsten Auftritte der Grünen, die ich je miterlebt habe, und eine Verweigerung, einen Beitrag zur Wahrheitsfindung und zu ihrer eigenen Entlastung zu beschreiten.
Zum grünen Machtkampf kommen wir eher auch in einer Zeitnot, aber jetzt noch einmal zum ursprünglichen Fall Lena Schilling und auch zu dieser Pressekonferenz der grünen Führungsriege. Wie haben Sie das heute wahrgenommen, diese Reaktion der Grünen?
Ein Super-GAU, wie man es ihn selten auch vorstellen kann. Also das hat sogar meine Vorstellungswelt gesprengt, dieser Gruselauftritt dieser Gruseltruppe heute, wo, und du hast recht, kein einziges Wort zum inhaltlichen Vorwurf gesagt worden ist. Und ich sage dir gleich warum, weil sie stimmen, sagen zumindest die Journalisten. Das ist genau alles, alle Vorwürfe sind genau belegt, sind nachvollziehbar. Bei dem Vorwurf, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Frau Schilling, die jetzt EU-Spitzenkandidatin ist, hat gegenüber dritten Personen jemanden vernadert. Nämlich ein Ehepaar hat behauptet, dass der Mann die Frau schlägt in Wahrheit, mit Gewalt gegen sie vorgeht und dass sie deshalb ein Kind verloren hat. Ich muss sagen, also das ist schon unfassbar, wenn das jemand behauptet und dafür keinen einzigen Beweis hat und letztlich eine Unterlassungserklärung unterschreiben muss. Und die liegt ja am Tisch. Das ist ja Faktum. Das heißt, es ist bewiesen, sie hat ja zugegeben, die Frau Schilling, diese Falschbehauptung in die Welt gesetzt zu haben. Ähnlich soll es sein bei den beiden Journalisten. Bei dem einen Journalist, den sie Belästigung, Klammer auf, sexuelle Belästigung, was auch immer, vorgeworfen hat, der war in seiner Existenz als Journalist bedroht. Der war da bedroht, seinen Job zu verlieren. So weit geht es. Und beim anderen Journalisten ist es ja ähnlich, dem sie, ich glaube, das ist ein ORF-Journalist, den sie Affären angedichtet hat, die nicht stimmen. Und jetzt, wenn die Frage gestellt wird, darf man das diskutieren, egal ob Wahlkampf ist oder nicht, na selbstverständlich muss man das diskutieren. Warum? Es geht hier um die Glaubwürdigkeit einer Spitzenpolitikerin, nämlich der Frau Schilling. Und diese Glaubwürdigkeit ist mit dem heutigen Tage aber sowas von weg und erschüttert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Frau bis zum Ende des Wahlkampfes Spitzenkandidatin sein kann. Denn das Ganze ist ja, es gibt Ärzte, die sagen, es ist ein Krankheitsbild, wenn du ständig Menschen vernaderst und Menschen diffamierst und ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand, weißt du, wie das ist. Also das ist ja eigentlich unfassbar. Das ist ein Vorwurf, der ja viel schwerer ist als jeder politisch-sachliche Vorwurf, der ja auf der Waagschale wiegt, wie dass die Frau auf dem Kriegsfuß mit der Wahrheit ist. Das sagen ja auch Mitstreiter von ihr, dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Das ist der schwerste Vorwurf für einen Spitzenkandidaten, den er überhaupt bekommen kann, weil es geht um seine Integrität, es geht um die Glaubwürdigkeit. Wenn man so will, hat sich die Frau Schilling in kürzester Zeit als politisch falscher 50er erwiesen. Das ist die Wahrheit und ich bin echt gespannt, wer eigentlich die noch wählt. Und jetzt zu dieser Pressekonferenz. Erinnern wir uns zurück, Nationalratswahlkampf letzte. Mit welchem Spruch sind die Grünen angetreten? Wer Anstand wählt, wählt grün. War ihr Wahlspruch. Na, das ist ja unfassbar, oder? Und die stehen heute dort in einer Reihe aufgefallen im Gänsemarsch, lachen, finden das nur lustig, was da passiert, wenn ihre Spitzenkandidatin, und jetzt kommt ein ganz schwerer Vorwurf, ihre Spitzenkandidatin die Opfer verhöhnt hat. Das ist eine Verhöhnung der Opfer. Es gibt hier Opfer von ihr, von ihren Diffamierungen. Das ist dieses Ehepaar, das sind die Journalisten, die sie diffamiert hat. Das sind Opfer, persönliche Opfer der Frau Schilling und ihrer Diffamierungen und Vernadrungen. Und die verhöhnt sie, indem sie nur sagt, ich setze mich halt so für Frauen ein und bin so eine Herzeigefrau. Die Frau, die sie beschuldigt hat, dass sie ihren Mann schlägt, dass sie ihr Kind verloren hat, über die wird hinweggeschaut. Da gibt es keine Entschuldigung dafür von den Grünen. Da sagt man nicht mehr Culpa, es tut mir leid, gar nichts. Das wird weggewischt, wie wenn das... Und dann kommt der Herr Kogler noch mit der Fäkalsprache um die Ecke. Fäkalsprache. Das würde ich gar nicht wiederholen, was der heute bei der Pressekonferenz alles gesagt hat.
Anonymes Gefurze, ich wiederhole es.
Bitte, ja. Wenn Sie das wiederholen,
ich erspare mir das. Für die Zuschauer, die es nicht gesehen haben.
Und dann stehen die dort, diese grüne Truppe, in ihrer Selbstgerechtigkeit und Präpotenz und sagen uns nichts anderes. Und die Frau Maurer hat sogar, da kann man sogar zitieren, hat sogar den Satz gesagt, was in der Politik relevant ist und was nicht, entscheiden wir. Zitat Ende. Das sagen die Grünen. In ihrer Präpotenz. Das heißt, das darf nicht relevant sein, das darf nicht geschrieben werden. Wenn es schwerste Verfehlungen, moralische, charakterliche, inhaltliche, gegen Frauen übrigens, von der Frau Schilling, es war eine Frau da dabei, die Frau von dem Mann, der sie unterstellt hat, dass sie geschlagen wird und ihr Kind verloren hat, das ist völlig Wahnsinn, was sich da abspielt. Und die kommen nicht einmal drauf, sich zu entschuldigen einmal. Und die kommen nicht drauf, ihre Spitzenkandidatin abzuziehen und jemanden anderen zu nominieren. Also ich muss echt sagen, ich bin entsetzt. Das Ganze war halt keine Demente bei der Pressekonferenz, sondern in Wahrheit eine Bestätigung, muss man auch sagen. Und ich glaube, dass dieser Satz im Standardartikel, übrigens Chapeau, ich habe oft den Standard kritisiert, wir wissen, wo der politisch einzuordnen ist, ja, aber das ist eine sehr ausgefeilte, recherchierte Geschichte offenbar mit Beweisen, die nicht zu widerlegen ist, weil die Grünen auch nichts dagegen sagen können, gegen keinen einzigen Inhalt. Und ich glaube, dass der entscheidende Satz in dem Artikel der ist, das ist nur die Spitze eines Eisberges, hat ein Involvierter gesagt. Das heißt, da dürfte ja noch einiges daherkommen. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit von so einem Spitzenkandidaten ist völlig daneben und ist völlig weg. Und die Verhöhnung ihrer Opfer auch noch in einer gemeinsamen Pressekonferenz der sogenannten Anstandstruppe. Also die werden ein Riesenproblem kriegen. Und letzter Satz, wäre jetzt nur 4 Wochen oder 5 Wochen eine EU-Wahl, warum kannst eigentlich... Könntest du mit einer Strategie durchtauchen, es probieren? Das probieren sie jetzt, die Grünen, durchtauchen. Nur das Pech ist, dass wenige Monate danach auch noch ein Nationalratswahl daherkommt. Das heißt, es ist nichts mit durchtauchen. Die müssen Konsequenzen ziehen. Machen sie das nicht, sage ich ihnen, okay, dann seid ihr am besten Weg aus dem Parlament bei der Nationalratswahl rauszukommen.
Entscheidend ist auch in der Pressekonferenz herausgekommen, dass, weil es immer geheißen hat, das ist eine Attacke auf eine junge Frau, die gerade in der Politik startet. Eine junge Frau hat einen Artikel geschrieben im Standard.
Und eine junge Frau ist betroffen.
Eine junge Frau ist betroffen. Also das muss man schon noch hinzufügen, richtig, damit da nicht ein schiefes Bild entsteht. Für mich ist der zentrale Satz oder das zentrale Zitat des Lena Schilling hat ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit.
Zur Wahrheit, richtig.
Wenn sich jetzt die ganze Gruppe, Maurer, Kogler, Gewessler, hinter der Lena Schilling stellen, Wohlwissende, weil wir das vorher alles diskutiert haben. Die Lena Schilling wird ihnen ja alles genau erzählt haben, weil sonst geht er gar nicht hin zu so einer Pressekonferenz. Ja? Dann muss ich sagen, was sagen die eigentlich jetzt zu dem Vorwurf problematisches Verhältnis zur Wahrheit? Denn wenn jemand im Europaparlament sitzt und es gibt Wählerinnen und Wähler, die sie gewählt haben, die Partei, die Person, wohlwissend, dass die ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit hat, dann frage ich mich, was ist der ihr Abstimmungsverhältnis, der ihr Bericht, der ihre politische Wortmeldung zu diversen Themen, was ist das wert, wenn ich mir dauernd im Hinterkopf überlegen muss, sagt sie jetzt die Wahrheit oder nicht. Ja. Und das muss ich erweitern um Kogler und Co. Ja. Und wenn die Lena Schilling hier wirklich gehen sollte, und das weiß die Gruppe hinter der Lena Schilling, können die alle mitgehen. Ja.
Aber der Peter Westendahl hat ja vorher gesagt, sie kann nicht mehr Spitzenkandidatin bleiben, ihrer Meinung nach. Was ist Ihre Meinung nach? Genau. Geht sich das noch aus oder müsste die eigentlich jetzt zurückziehen? Muss man andererseits sagen, Plakate sind gedruckt, Flyer sind gedruckt, Wahlkampfauftakt ist gestern passiert mit ihr.
Was der zurücktreten muss? Zurücktreten muss der, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir nehmen die Lena Schilling als Spitzenkandidatin und nicht gecheckt hat, ist sie überhaupt imstande dazu? Und jetzt sage ich auch charakterlich oder aufgrund ihrer Geschichte oder aufgrund der Vorwürfe. Denn die haben alle gesagt, die Vorwürfe gibt es schon lange, die Kritik gibt es schon lange. Was wurde vorher diskutiert, bevor man dann gesagt hat, und jetzt nehmen wir es. Da müssen wir die Maurer besonders in die Ziehung ziehen, weil die sollen angeblich dahinter gewesen sein, ganz besonders sie, aber auch die Gewessler und der Kogler sowieso, dass sie kandidiert. Und das ist, finde ich, der wahre Vorwurf, der zu richten ist, wäre ich ein Grüner. Ja, ich bin kein Grüner. Ja, daher sollen sie die das ausmachen, wie die da mit der Wahrheit weiter umgehen oder wie sie vermeiden wollen, dass es weiter diese Wahrheitsproblematik gibt, was du nicht vermeiden kannst. Denn wie heißt der berühmte Satz, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das ist einfach im Volksmund eine ganz klare Sache. Und die wird halt wahrscheinlich einer nicht alles erzählt haben, wie sie ausgesucht haben. Mir tut das leid. Ich habe sie kennengelernt als eine sehr kluge Argumentiererin, die sehr gut und klug auftreten kann bei Diskussionen. Es tut mir echt leid. Ja. Ich habe da wirklich von ihr doch einiges gehalten. Aber das heute und diese Aufklärungsverweigerung, das Eingehen auf die Kritik, da mache ich eine Pressekonferenz, da sind 50 Journalisten und dann sage ich nichts zu den Vorwürfen. Ja,
weil es stimmt.
Das ist unglaublich.
Weil sie stimmen. Das wär, würden sie ja. Josef, das ist ja der zentrale Punkt. Und deswegen muss man ja aus dem Brustton der Überzeugung für einen Rücktritt, nämlich gleich von der ganzen Truppe, eintreten. Denn erstens einmal wissen die das seit Tagen, wenn nicht so sagen nach Wochen, nämlich die ganze grüne Führungsmannschaft. Diesen Unterlassungsvergleich, die Vorwürfe, ist ja alles bekannt. Das heißt, die wollten das ja unter den Teppich kehren. Ja. Das heißt, diese Strategie, die heute gefahren worden ist, ist ja nicht von gestern auf heute überlegt worden, sondern es ist ja sehr genau systematisch vorüberlegt.
Darf ich dazu sagen, seit Wochen, weil der Unterlassungsvergleich wurde vor mehreren Wochen abgeschlossen und die Anwältin ist ja die Anwältin der Grünen.
Das ist die nächste Skurrilität.
Seit mindestens 2 Monaten oder 1,5 Monaten muss das der Grünen Partei.
Also die Anwältin der Grünen hat die Frau Schilling beraten beim Unterlassungsvergleich. Und das ist übrigens auch die Anwältin des Standards, sollte man auch dazu sagen. Also es ist hochinteressant. Das heißt, der Standard hat in dieser Frage, um das einmal zu unterstreichen, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Das muss man mal sagen. Es ist so. Und es wurde ja nichts dementiert heute. Es wurde ja alles zugegeben. Es wurde zwar veräppelt, verächtlich gemacht mit Koglers Fäkalsprache, mit dem weinerlichen und gescheiterten Versuch, um Gottes Willen, ich werde angegriffen aus der Sicht von Lena Schilling, weil ich eine Frau bin, was lächerlich ist, was verhöhnend ist, weil sie hat eine Frau übelst diffamiert und ihre Ehre abgeschnitten mit diesen Sagen, die sie gemacht hat, von der, dass sie geschlagen wird und ihr Kind verloren hat. Das ist ganz übelste, um nicht das Wort Verleumdung in den Mund zu nehmen. Das ist wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Es gibt diesen schönen Spruch, der immer wieder zutrifft und ja auch unbestritten ist. Der größte Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Und wenn du jetzt hast eine Spitzenkandidatin, für die das zutreffen sollte, dann musst du die Frage stellen, ist das die richtige Form, richtigen Platz? Und die Antwort ist ganz klar nein, denn du hast das richtig gesagt. Bei jeder Aussage jetzt von ihr, die da daherkommt, musst du die ja in Zweifel ziehen, ob das wirklich ehrlich ist oder nicht. Was macht die bei Fernsehdiskussionen? Ich meine, das ist ein aufgelegter Öfer für jeden, der vis-à-vis von ihr sitzt. Die kannst du nicht durchtragen mehr. Noch dazu, weil ja grüne Grundwerte betroffen sind. Was sind grüne Grundwerte? Sich für Frauen einzusetzen, sagen sie immer. Sie verhöhnen aber Frauen und verbreiten Gerüchte schlechter über sie. Oder auch mit Journalisten ein gutes Einvernehmen, mit der Medienöffentlichkeit zu haben. Was machen sie? Sie bringen Journalisten an den Rand ihrer Existenz, weil sie über die schmuddelige Gerüchte verbreiten. Also das ist so letztklassig und daher bin ich davon überzeugt, dass das nicht mehr funktionieren kann und dass sie dir was überlegen werden müssen, weil sonst werden sie bei der Nationalratswahl nämlich für Ärger abgestraft, wenn so eine Gruppe sich jetzt einhängt. Und das ist brandgefährlich, weil, und zwar zu Recht, sich natürlich auch Journalisten und die Medienöffentlichkeit jetzt da einhängt. Weil da geht es nicht um einzelne Journalisten aus einzelnen Medien, sondern da geht es um die gesamte Strategie, Journalisten hinter vorgehaltener Hand zu vernadern und über sie Gerüchte in die Welt zu setzen. Das ist so ziemlich das Ärgste, was im Moment im Wahlkampf passiert.
Sie haben ja gesagt, der Standard, und das heißt die zwei Autoren, die Autorin vor allem, sind Teil einer Kampagne. Die hat sich quer sogar durch. Die hat sich sogar quer. Der Standard ist niemals Teil einer Kampagne, aber das haben sie faktisch auch gesagt. Und dann war ganz zentral die Frage, ich glaube, das hat die vom Standard gefragt, werden sie eine Klage einbringen?
Nein.
Und dann sagt der Kogler vor allem, ja, nein. Also Kogler muss schon seit langem alles gewusst haben. Und in dem Wissen, dieses Risiko eingegangen, hat gesagt, du weißt was, Lena, okay, hast halt ein Problem gehabt, ja, aber das ist, tritt einfach an, weil wir haben sonst niemanden, alle anderen verweigern sich, weil sie haben alle anderen abgelehnt. Ja. So, und jetzt, finde ich, ist die Verantwortung derer, die sie aufgestellt haben, eine noch größere als die Verantwortung der Lena Schilling selbst. Weil die haben nämlich, das ist nämlich der Parteichef, das sind die Minister, die haben gesagt, sie soll kandidieren, die wären vorher möglicherweise über alles informiert gewesen und haben es trotzdem gemacht. Und ich meine, war in einer grünen Partei, würde ich sagen, sag mal, Leute, wer zieht die jetzt zur Verantwortung, die das zu verantworten haben? Das ist ja nicht nur die Lena Schilling. Ja. Also das ist eine Gruppenhaftung, eine Gruppenproblematik. Darum haben sie sich alle gleich hergestellt, damit man optisch auch gleich sieht, wer sind die Verantwortungsträger.
Und grinsen. Die haben gegrinst bei so einem Thema, wo sie Frauen und Privatpersonen verhöhnen. Gegrinsen noch dabei. Und dann noch mit Verlaub, da hängen jetzt Plakate herum mit dem Gesicht der Frau Forscher-Fuchsker, Entschuldigung, Schilling. Und da steht drunter, Herz statt Hetze. Und jetzt weiß jeder Mensch, der das jeden Tag liest, in Wahrheit ist es genau umgekehrt. Hetze statt Herz. Hetze gegen eine junge Frau, die sie nicht wehren kann, wo sie erzählt, herum erzählt, die hat ein Kind verloren, ist geschlagen worden, gegen Journalisten. Und wer weiß, gegen wen noch, das wissen wir jetzt noch nicht. Das, du kennst, ihr seid selber Journalisten, journalistisch tätig. Da glaubt doch keiner, dass das alles war, was bis jetzt an der Öffentlichkeit gekommen ist. Da kommt ja noch mehr. Ne? Das ist...
Gehen wir noch zur Grünen Partei, weil das war schon noch interessant, Sie haben es im Eingangsstatement eh schon angesprochen, welche Grabenkämpfe sich da jetzt auch auftun aufgrund dieser Causa Lena Schilling. Wir wissen seit Längerem, dass da im Hintergrund um die Nachfolger von Werner Kogler gerittert wird, dass es sich da einige in Stellung bringen, die Sigi Maurer, die Leonora Gewessler, die Alma Sadic, aber wie zerstritten diese Grüne Partei ist, ist zumindest bisher noch nie so nach außen gedrungen. Da können ja alle anderen Parteien, muss man sagen, sind ja Klosterschüler verglichen mit denen.
Ja, die können sich bis jetzt bedanken. Tut mir leid, jetzt ist ein Sidestep, aber bei der SPÖ, die ja immer ein Bild des zerstrittenen Haufens, zumindest bis vor kurzem, gegeben haben. Und in diesem Windschatten sind die Grünen gesegelt und waren die wahren Zerstrittenen, die komplett zerstritten sind und auch aktuell sind. Ich meine, dass die komplette Führungsmannschaft dort antritt heute und die Justizministerin Sadic dann nicht dabei ist, das spricht ja Bände. Also ich glaube, da kein Mensch, dass die nicht gefragt worden ist, da auch dabei zu sein. Die hat aber sehr bewusst und ich sage auch sehr klug in dem Fall, kritisiert das heißt sehr oft, aber strategisch, innerparteilich sehr klug, sich nicht hingestellt, weil die Frau Sadic weiß ganz genau, erstens einmal, was das für Vorwürfe sind.
Sie ist Juristin.
Und sie ist Juristin. Und zweitens, dass diese ganze Truppe sich jetzt ab dem heutigen Tag hinter Lena, im wahrsten Sinne des Wortes, Lena Schilling, grinsend gestellt haben und mit ihr jetzt gehangen und gefangen sind. Das heißt, diese ganze Truppe geht den Bach runter mit Schilling. Und zwar bis zur Nationalwahl. Jetzt geht über die EU-Wahl ja hinaus. Und da hat Sadic einen sehr klugen Schachzug gemacht, indem sie sich da nicht angeschlossen hat. Ja, die Grünen sind ein total zerstrittener Haufen. Das sieht man der Geschichte, wo jetzt alles aufpoppt. Ich glaube, sogar ihre journalistischen Helfer sind zum Teil zerstritten. Die Vorfelder sind zerstritten. Jetzt stellt sich auch heraus, diese wahnsinnigen Personalentscheidungen der Vergangenheit, dass man Herrn Dankl ausgeschmissen hat bei den Grünen, der jetzt Vizebürgermeister von Salzburg geworden ist, fast Bürgermeister und dort erfolgreich war, dass man eigentlich bei sämtlichen letzten Wahlen massiv verloren hat. Und das kommt jetzt alles raus. Und natürlich die Angst, die jetzt hervorkommt, überhaupt aus dem Parlament zu fliegen. Also unruhige Zeiten kommen auf die Grünen zu, nicht, dass man Stern tät, aber weil ich der Meinung bin, die haben in einer Regierung nichts verloren, aber es ist jetzt ein bisschen der Fluch der bösen Tat, denn überbleibt von dieser grünen Regierungsbeteiligung in Wahrheit nur, dass sie die Menschen bevormunden, bestrafen wollen, dass sie sich in ihren, jetzt sind wir wieder beim Thema, in ihren ureigensten Lebensbereichen eindringen, die Grünen, wenn sie fordern, dass sie mehr Geld für Strom, Gas, für die CO2-Steuer. Das sind ja private Lebensbereiche, wo die Grünen eindringen, ihnen vorschreiben, was sie zu tun haben. Und jetzt regen sie sich auf, wenn plötzlich auch die Glaubwürdigkeit der Frau Schilling diskutiert wird. Also die kommen nicht, das ist eine, wie soll ich sagen, ein Dominoeffekt. Heute ist ein Dominostein umgefallen, der noch weitere Steine ins Rollen bringen wird.
Naja, vor allem habe ich bei der Pressekonferenz im Bild immer gehabt, Lena Schilling vorne, Gewessler rechts hinten und habe dann an mein Stauerlebnis vom Beginn der Woche gedacht, auf der Südostagente Richtung Seestadt hin und zurück. Also da muss ich sagen, das ist ja genau die Beine, die Hauptverantwortlichen. Die eine hat das Camp gemacht mit der Belagerung und die Gewessler hat gesagt, dort bauen wir nichts. Ja. Beide sind wahrscheinlich ihr ganzes Leben noch nie in die Seestadt über die Südosttangente gefahren. Oder besser gesagt, die ganze Südosttangente und mit dem gigantischen Stau hin und zurück. Und das ist denen alles wurscht. Ja. Also dieses Wort Herz, ja, das soll sie überhaupt streichen. Aber das ist alles nur mehr die Diskussion. Die Diskussion ist, ob eine Partei mit dieser Führung, mit diesem Kollektiv hinter der Frau steht, die sagt, ich habe ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit, müsste sie theoretisch sagen, dass die das überhaupt überleben bis zur Nationalwahl.
Eine Frage, die sich natürlich schon aufdrängt, die ja immer wieder in letzter Zeit so hinter vorgehaltener Hand gestellt wurde, aber jetzt kann man sich, glaube ich, auch ganz offen stellen, ist, hat der Werner Kogler diese Partei noch im Griff?
Nein. Schau, ich habe mir die Gesichtssprache des Werner Kogler angeschaut. Das war gekennzeichnet von dem Ausdruck einer eklatanten Hilflosigkeit und wohlwissend, seine Tage sind anscheinend wirklich gezählt. Denn er will das Ruder noch einmal herumreißen, hat da die Gewässler und die Maurer und die alle haben da noch hingestellt. Aber die Wahrheit ist, dass im Hintergrund bei ganz andere die Fäden ziehen. Also ich glaube schon, dass die Alma Sadic und andere bereits an den Tag nach der Europawahl basteln. Weil du kannst mit der Truppe doch nicht in die nächste Nationalratswahl gehen. Wie soll denn das gehen? Jetzt hat der Kogler schon am Hals das Ganze, was er da mitzuverantworten hat, innerhalb der Bundesregierung. Ja, die Teuerung nicht in den Griff, die Mieten gingen auf. Also alle diese ganze Litanei. So, da ist er dabei. Also er kann sich ja da nicht wegstehen. Er kann sagen, nur die böse ÖVP ist schuld. Und ich wünsche mir schon, dass wir bald einen anderen Partner haben und nicht mehr die ÖVP oder was weiß ich, was er da sagt. Ich glaube, der wird gar keinen Partner mehr haben, wenn er nicht aufpasst. Weil bei den Umfang werden sie nicht jetzt bei der nächsten Umfrage, aber bei der übernächsten Umfrage, aber das ist ja alles, braucht ja alles Zeit, bis es sickert, wird das schon eine Rolle spielen. Denn die haben ja diesen überhöhten Anspruch immer gehabt. Wir sind die Partei, die über Moral entscheidet, was Moral ist. Was ist Moral? Ja, also du hast nur zwei Institutionen, du hast den Papst und du hast eben die Grünen. So, und die Grünen haben sich heute hingestellt und haben sowas unprofessionell, so zum Teil auch noch nicht erlebt. Ich mache eine Pressekonferenz, um dort nichts zu sagen. Das ist interessant. Die hätten sie bei der Einladung hinschreiben, kommen sie um 8.30 Uhr, was für manche Journalisten echt eine Herausforderung ist. Ja. Kommen sie um 8.30 Uhr, aber ich sage ihnen gleich, wir sagen nichts.
Ja, 15 Minuten zu spät kommen
wir auch noch. Die Zeitung, die sonst immer eine gewisse Freundlichkeit uns gegenüber entwickelt hat, die mag uns nicht mehr. Und die hat uns einen bösen Artikel über die Lena Schilling geschrieben. So, aber das wollen wir nicht, wir tauchen das durch, vergessen wir das. Na, super. Aber
das ist ja, glaube ich, ein Mutig. Punkt, der die Grünen besonders ins Mark getroffen haben dürfte, dass ausgerechnet der Standard diese Geschichte veröffentlicht hat. Das hat man, finde ich, auch bei dieser Pressekonferenz gesehen. Das war immer so ein bisschen so ein Tanz auf rohen Eier. Einerseits will man den Standard nicht angreifen, andererseits unterstellt man immer Schmutzkübelkampagne.
Also das hat ja alles hin und vorne nicht zusammengepasst. Man sieht, wie nervös die auch sind. Man hat ja die Nervosität auch gesehen. Oft willst du ja, wenn du nervös bist und besonders grinst, dann willst du es weggrinsen. Da ist nicht stattgefunden. Die Frage, ist es jetzt eine Kampagne oder nicht? Dann sagen sie, es ist eine Kampagne. Gleichzeitig sagen sie aber, naja, aber es ist vom Standard gekommen, den glaubt man nicht. Wahrscheinlich stimmt alles, was drinsteht, Klammer auf. Und das ist gut recherchiert. Die Standardjournalistin war ja selber dort bei der Pressekonferenz. Ja? Die hat ja ihnen in die Augen geschaut. Finde ich auch sehr mutig. Ist auch in Ordnung. Also das Ganze ist hinten und vorne ein Super-GAU, ein echter Super-GAU für die Grünen, wo wir, du gebe dir recht, in den nächsten Wochen sehen, wie sich das auswirken wird. Ich glaube nur, dass es sich schneller auswirken wird, als wir glauben. Warum? Weil grüne Wähler sehr labile Wähler sind. Ich glaube, das ist die Partei mit der geringsten Stammwählerschaft. Das hat man ja gesehen. Also die sind erst eine Periode wieder im Parlament herinnen. Dank Sebastian Kurz, wird an der Gelegenheit einmal auch gesagt werden, wer der die Regierung aufgelöst hat. Sonst waren sie ja gar nicht im Parlament. Und außerdem haben die Grünen, wir werden das sicherlich in den nächsten Wochen diskutieren, natürlich diese Flugsandwähler, sage ich jetzt einmal, die einmal dort, einmal da sind, echte Alternativen. Einerseits gebe ich zu, bei der Sozialdemokratie, andererseits aber auch, ehrlicherweise muss man sagen, bei dem Marco Bogo, der mit der Geschichte bei all seiner Unfähigkeit und inhaltlichen Lücke und Leerheit da aufschwimmen wird. Da bin ich davon überzeugt, weil die Grünen sind Wähler, die schon das nicht gutheißen. Und wenn eine Partei mit einem Anspruch, nämlich des Anstands, in eine Wahl gegangen ist und so am Ende der Legislaturperiode dasteht, glaube ich nicht, dass sich die Wähler darüber freuen werden. Und erinnern wir uns zurück, es war Kogler, Werner Kogler, der dem Sebastian Kurz den Sessel vor die Türe gestellt hat. Er war es. Und da ging es auch um Anstand. Da ging es nicht um rechtliche Geschichten, sondern da ging es um die Frage, kann jemand wie Sebastian Kurz mit diesen Chats, die damals aufgetaucht sind, moralisch, Zitat Kogler, überhaupt dieses Amt weiterführen? Und hat gesagt, das kann er nicht. Für sich hat er das damals beschlossen, der Herr Kogler. Hat sich mit allen anderen Parteien zusammengetan, mit dem Ergebnis, dass Sebastian Kurz zurücktreten müsste. So, und jetzt steht er vor der Nagelprobe. Ist jemand, der sowas auf dem Kerbholz hat, wie die Frau Schilling, nämlich die völlige Erschütterung ihrer Glaubwürdigkeit wegen des Diffamierens und Vernaderns anderer Personen. Und da zieht er auf einmal zurück und sagt, kein Problem. Was hat er gesagt? Furz. Also, ich muss sagen, die sind im Eimer. Und ich bin ja nur gespannt, wann kommt die grüne Basis? Ich habe immer geglaubt, da gibt es eine Basis. Früher, kannst du dich erinnern, in den glamourösen Zeiten der Grünen, da war das nicht einmal eine Stunde, wäre das unkommentiert geblieben. Da hätten sie aus den Ländern basisdemokratisch bereits die Funktionäre gemeldet und haben gesagt, fahrt ab mit der. Wir brauchen was Neues, das ist ja nicht glaubwürdig mehr. Werden wir schauen, was dann
aufsteht. Peter, wir dürfen nicht milde sein. Nein, wir dürfen nicht milde sein, denn in dem Moment, in dem der Kogler hinter der Lena Schilling steht und auch nichts sagt, ja, und wie du richtig sagst, beim Kurz über Moral geredet hat und Haltung und das kann man nicht dulden und daher muss er gehen und so. Das war richtig, weil jeder Satz war richtig, ja. Den er gesagt hat, er will gar nicht leugnen.
Wenn es um sich selber geht.
Aber wenn es um das eigene geht, ist es plötzlich nicht so. Und ab heute hat er meiner Meinung nach das gleiche moralische und gleiche Vertrauensproblem wie die Lena Schilling selbst. Ab heute. Weil heute hat er sie zu 100% hinter ihr gestellt, mit ihm, die Gewessler, mit ihm, die Maurer. Dieses Trio hat sie jedenfalls komplett hinter Lena Schilling gestellt. Und wenn das alles stimmt, und ich bin auch der Meinung, beim Standard, wenn der das einmal schreibt, 50 Leute ausrecherchiert, obwohl ich immer gegen einen Wahlkampf bin, wo man so persönliche Sachen, Charaktersachen, so, da bin ich immer so skeptisch. Ja? Ich will auch primär nur politische Auseinandersetzungen haben. Ich will keine Gerüchte, nicht schlecht reden, nicht lügen. Das bringt nichts, wenn man den Wald ruft, so halt es zurück, ist kontraproduktiv. Nur wenn die das so auf die Spitze treiben, ja, und sie nicht hinstellen und sagen, okay, das und das hat sie gesagt, das tut ihr leid. Ja, ich entschuldige mich.
Na, kein Wort.
Nix, null. Die stellt sich dort hin und hinter ihr die ganze Partie und sagt, jetzt Lena, erst
Es geht
recht.
Übrigens nur ganz kurz, neue Ergänzung, es geht noch darüber hinaus. Das ist eine Regierungspartei in Österreich.
Ja,
noch, sage ich jetzt einmal dazu, noch, weil das nächste Mal sind es eine mehr. Aber noch, und jetzt frage ich mich, was sagt eigentlich der Koalitionspartner? Kanzlerpartei ÖVP, tragen die das mit? Wenn sie mit dieser Partei weiter in der Regierung bleiben, dann tragen sie das mit. Ich habe bis jetzt noch keine Distanzierung gehört, keine Kritik.
Was sagt Lopatka?
Was sagt Lopatka? Was sagt der Herr Stocker? Was sagt dieses Quintett des Grauens? Was sagt der Stocker, der Hanger, der Nehammer, die sonst alle immer gleich vorm Vorhang kommen und gleich, wenn es nur die mildeste Verdächtigung gibt, Ihr Koalitionspartner steht am Prüfstand, Ihre Koalition, führen Sie das weiter bis zur Nationalratswahl? Sind Sie genauso mitgehangen wie die grüne Regierungsmannschaft? Das wird alles sehr spannend werden, wird ja eine interessante Geschichte werden. Ja.
Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über den Wahlkampf generell und auch die Frage, wie schmutzig wird dieser Wahlkampf? Der Werner Kogler hat das ja heute als Totschlagargument ein bisschen verwendet, dass das alles eine Schmutzkübelkampagne ist, was, glaube ich, unbestritten ist, dass das ein sehr schmutziger Wahlkampf wird, nämlich für alle Parteien. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Zweiter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Herr Westenthaler, zweiten Teil würde ich mit Ihnen starten. Der Werner Kogler hat ja heute das alles als Schmutzkübelkampagne, Dreck etc. bezeichnet. Jetzt unabhängig vom Fall Lena Schilling muss man sagen, in den letzten Wochen ist über mehrere Kandidaten ja persönliches in den Medien, aber auch auf Social Media kolportiert worden, auch von anderen Parteien, Herbert Kickl beispielsweise, Gesundheitszustand. Wird dieser Wahlkampf schmutziger als die vorherigen oder war es immer gleich schmutzig?
Wahlkämpfe sind grundsätzlich schmutzig, um das einmal klarzustellen. Wir können uns erinnern an einen Silberstein-Wahlkampf, damals zwischen Kern und Kurz. Das war nicht gerade eine Klosterveranstaltung. Also natürlich, aber ich muss sagen, Nur ein kleiner Einschub, das ist natürlich keine Schmutzkübelkampagne, die da jetzt gefahren wird bei den Grünen, sondern es ist einfach die Wahrheit, was da geschrieben wird. Das wissen wir mittlerweile. Wäre es eine Schmutzkübelkampagne, dann müssten sie sich ja dagegen wehren. Aber sie wehren sie ja nicht. Dann müssten sie sagen, da, dieser Vorwurf ist falsch, weil, dieser Vorwurf ist falsch, weil und dieser Vorwurf ist falsch. Und wir treten den Gegenbeweis. Können sie nicht, weil offensichtlich alles, was da daherkommt, stimmt. Bei der Freiheitlichen Partei war es so. Da hat die ÖVP die Demarkationslinie des Schmutzes überschritten und mit Schmutzkübeln geworfen, bis hin zum Gesundheitszustand, bis hin zu Volksverräter, alles Mögliche, was da so daherkommt. Und die Freiheitliche Partei hat sich erfolgreich gewehrt, konnte sich auch erfolgreich wehren, weil alle diese Vorwürfe sich in Luft ausgelöst haben, weil nichts überblieben ist. Weil sie alles erklären konnten, dementieren konnten und auch die Gegenattacke sozusagen gefahren sind, aber mit Argumenten und nicht mit Anschütten. Und das ist der große Unterschied. Ich glaube nur immer, dass die ÖVP derzeit die größte Schmutzkübelkampagne fährt mit dem Quintett des Grauens, was wir gesagt haben, Nehammer, Stocker, Hanger, dann der Nationalratspräsident, also das sind ja die und der Kahner, der Innenminister, sollte man nicht vergessen, die haben sich eingehängt und haben gesagt, wir fahren jetzt die ÖVP wie die Titanic gegen einen Eisberg und alle sollen mit uns untergehen. Auch die Freiheitlichen und alle anderen und deswegen schütten wir da jetzt herum. Ich darf festhalten, dass kein einziger Vorwurf des Herrn Hanger, Stockers und wie sie alle heißen, bisher sich bewahrheitet hat, untermauert werden konnte oder auch nur irgendeine Relevanz hat, bis hin übrigens zum Gesundheitszustand des Herbert Kickl, weil er dann auch so klug war und ein ärztliches Attest schlicht und einfach von einem Arzt veröffentlicht hat, dass er besten Gesundheitszustandes ist. Das heißt, man kann diese Vorwürfe relativ leicht entgegnen, wenn sie falsch sind. Wenn sie so wie hier bei den Grünen offensichtlich stimmen, kann man das nicht. Und das ist schon ein Unterschied. Ich bin schon der Meinung, man muss immer Vorwürfe auf verschiedenste Faktoren prüfen. Erstens, wer erhebt sie? Von wo kommen sie? Was ist die Quelle? Ist es eine politische Partei? Dann ist es ganz schlecht und unglaubwürdig. Ist es darüber hinaus noch ein Hanger oder Stocker? Dann ist es von vornherein falsch. Oder ist es ein Medium? Welches Medium? Welche Beweise gibt es? Welche Dokumente? So wie jetzt die Unterlassungserklärung der Frau Schilling ist nicht zu beanstanden, weil es gibt sie. Dass er sich bereit erklärt hat, diese furchtbaren Behauptungen über eine junge Frau nicht mehr zu wiederholen. Und das ist der große Unterschied. Ich bin schon der Meinung, auch in einem Wahlkampf darf man nicht zimperlich sein, muss man auch Angriffe aushalten. Und jetzt komme ich aber zum Punkt. Andererseits bin ich schon der Meinung, dass es die Menschen weniger interessiert als die politische Auseinandersetzung. Denn das größte Manko der jetzigen Regierung, und das ist ja ein bisschen der Wunsch der ÖVP mit ihren Anschüttungen gegen Herbert Kickl, ist ja, dass damit abgelenkt wird von ihrem eigenen persönlichen Versagen in der Regierung. Dass sie keine Bilanz legen können. Normalerweise stellt sich der Bundeskanzler der Regierungspartei am Ende der Periode hin und sagt, das ist meine Bilanz, das habe ich erreicht, das steht zur Abstimmung. Das kann die ÖVP nicht, weil sie nichts erreicht hat und weil sie keine Bilanz hat. Sondern wir haben noch immer die doppelt so hohe Inflation wie im Europaraum. Wir haben höchste Arbeitslosigkeit, 6,8%, 380.000 Arbeitslose, unfassbar. Wir haben die höchste Staatsverschuldung ever. Jeder ist mit Tausenden Euros bereits verschuldet, wenn er auf die Welt kommt, jedes Baby bis zum Kreis. Wir haben ein Desaster in der Migrationspolitik, Kriminalität, Migrantenkriminalität. Jetzt das Problem, das werden wir im zweiten Teil noch kommen, mit der Familienzusammenführung, wo der Herr Schmähhammer schon wieder einen Schmäh erzählt und ihn nicht wirklich löst. Das Schulsystem bricht zusammen. Wir haben die höchste Steuerbelastung in dem Land und jetzt dafür uns noch eine ORF-Beitragsgebühr, eine Zwangsgebühr ein. Wir haben die Neutralität, die abgeschafft wird, zitzelweise mit NATO-Waffensystemen. Und da könnte ich weitergehen. WHO, der Verkauf Österreichs an die WHO im Gesundheitsbereich, Bargeldabschaffung. Die Liste ist endlos, wo uns diese Regierung hingeführt hat, bis hin zur Wirtschaft, die derzeit gerade gegen die Wand fährt, wo österreichische Unternehmen lieber im Ausland investieren als in Österreich. Das sind die politischen Themen, die die Menschen gerne besprochen hätten. Und das tut aber keiner, weil die ÖVP davon ablenkt. Und ich glaube, das wird nach hinten losgehen, sieht man an den Umfragen, dass das nicht verfängt. Eine Kampagne, wenn es eine wäre, kann nur dann wirklich greifen, wenn sie auf stichhaltigen Beweisen beruht, gegen jemanden. Dann muss man es übrigens auch bringen, bin ich der Meinung. Darf man nicht sagen, wir bringen das nicht, sondern dann gehört es auch diskutiert, egal bei welcher Partei. Aber jetzt im Fall Schilling gibt es stichhaltige Beweise und in den anderen Fällen, mit Verlaub, ist es reine Anschütterei der ÖVP gegen Herbert Kickl.
Was natürlich diese Stimmung auch angeheizt hat, jetzt nicht im Fall Lena Schilling, aber insbesondere zwischen ÖVP und FPÖ, sind die EU-Ausschüsse. Da gab es ja viel Kritik in den letzten Wochen, dass das eigentlich Wahlkampf-EU-Ausschüsse sind. Sie sind ja ein großer Fan von EU-Ausschüssen prinzipiell, aber jetzt retrospektiv betrachtet, haben es diese zwei Ausschüsse wirklich gebracht?
Naja, sie sind ein bisschen spät eingesetzt worden, das muss man schon sagen. Grundsätzlich thematisch ist der eine Ausschuss, der sich mit den Leistungen mit Steuergeldern für Covid-geschädigte Unternehmungen auseinandergesetzt hat und wo man den Verdacht hatte, dass da viel zu viel ausbezahlt wurde und man einiges zurückfordern muss, das hat schon eine Berechtigung gehabt und daher bin ich der Meinung, dass den einzusetzen war richtig. Das andere war eine Retourpartie der ÖVP, die da halt um sich geschlagen hat und versucht, folgendes Bild darzustellen. Die Republik befindet sich in folgendem Zustand, verschuldet durch die anderen Parteien und nicht durch die ÖVP. Das ist einmal Punkt 1, was die ÖVP uns mitteilt. Da hast du einmal den Kickl, wer weiß, ob der noch gesund ist. Dann hast du Korruption in der FPÖ, dann hast du alles Mögliche. Das ist die eine Geschichte. Dann hast du die Grünen, die implodieren gerade von selber. Ja, da brauchen die nicht einmal was dazu sagen, das geht eh automatisch. Zu den Neos sagen sie nichts, weil die sind ja teilweise aus der ÖVP gekommen. Da hoffen sie, dass die irgendwann mal wieder zurückkommen. Die lassen es außen vor. Und in seiner Weserrede hat der Nehammer dann nur von den marxistischen Träumen in der SPÖ geredet, mit denen man eigentlich sich auch nicht auseinandersetzen muss, was er auch nicht getan hat. Weil der hat beim letzten Bundesparteirat, Andi Babler, eine Rede gehalten und dort Vorschläge gemacht im Detail. Interessiert die ÖVP nicht. Ja, die wollen ja gar nicht inhaltlich diskutieren. Die wollen weder mit den Träumern diskutieren, noch mit den Korrupten diskutieren, schon gar nicht mit denen, die sich gerade selber zerstören, sondern die sind sich selbst genug. Ja, stellen Sie hin, das Quintett des Grauens erzählt uns irgendwelche Geschichten, die man da jetzt zum Beispiel in der Migrationsfrage in den Griff kriegen kann, der kurft da keiner in der Gegend um und um, aber es ändert sich real nichts. Das ist ja das Problem. Ich möchte auch wissen, welches Druckmittel haben die, wenn die, wie der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei jetzt wieder gesagt hat, die von der Leyen wieder kandidieren und wählen wollen. Was sagt da zum Beispiel die ÖVP und die anderen Konservativen in der Frage, von der Leyen, was machst du gegen diesen Migrationsdruck, der da ist, gegen die illegale Zuwanderung? Was ist dein Konzept? Sonst wollen wir die einfach nicht. Ja? Die kann überhaupt abgewählt, ist meiner Meinung nach, weil sie wieder in Zukunft nichts mehr machen. Ja? Und die ist viel zu sehr verbandelt mit der Rüstungsindustrie als ehemalige Verteidigungsministerin und gehört zu diesem, ich will mich da gar nicht verbreitern. So. Und der Herr und die ÖVP würden nicht zugeben, dass den Zustand, in dem die Republik jetzt ist, sie in erster Linie die Hauptschuldigen sind. Von der, wie ist der Peter Wesenthaler so schön engagiert, vorhin wieder wie bei der Matura aufgezählt hat, ja, diese ganzen Punkte, wo es dem kaum was hinzuzufügen gibt, wofür aber die ÖVP primär verantwortlich ist, die Grünen mitverantwortlich sind, die grüne korrigierende Handschrift nicht erkennbar ist, denen fehlt auch der Mut, die Courage, die Haltung. Ich hätte gern Plakate sehen, wenn die dann sagen, also Haltung, Haltung, in der Lena Schilling-Geschichte, welche Haltung? Oder sie wieder links. Ja, oder sie sagen, das sind Schmuddelgeschichten aus der Standard, vom Standard. Ja. Das hätten sie alles sagen können. Wir klagen daher. Ja. Warum machen sie das nicht? Ja. Wenn die wirklich haben wollen, dass die Lena Schilling da weiter die Spitzenkandidatur machen kann, dann muss sie doch da was unternehmen. Nein, sie stellen sie hin, klagen da mal sowieso nicht. Na, ist ja klar, ein Furz ist nicht klagsfähig. Wenn er sagt, das ist alles ein Furz, dann ist das eine neuartige Form von Medienkritik. Ja? Mhm. Das heißt, die zwei Autoren aus dem Standard haben gefurzt und nicht geschrieben. Das ist die Botschaft des Werner Kogler.
Ist aber, muss man sagen, schon ein heftiger Tobak. Die Grünen, die ja immer sich über Sprache aufregen.
Über Sprache, über Freiheit der Presse, über Freiheit der Meinung, über Wahrheit, über Moral. Die dann gerade gehen den Katalog sämtlicher Werte, die unser aller Werte sind. Ich habe den komplett weg. Ja. Weil du gesagt hast, Titanic, bevor sie noch gegen einen Eisberg fahren, hauen sie die Werte auch glaube, sinken runter, treffen dann unten im Eis Meidegrün. Die sind schon längst abgesaust. Ja. So, und das ist das, was die da machen. Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, das Ganze schreit echt nach einer unfassbaren Bestrafung am 9. Juni der Europawahl. Da geht es ja nicht nur für ein anderes Europa. Ja, da bin ich der Meinung von Lopatka. Europa, aber besser. Super. Aber da fängt die Debatte erst an. Was muss besser werden? Was muss anders werden? Ja, da gibt der Vorrat mal einen ganzen Katalog ein. Und ich glaube, die Vizepräsidentin Regner hat da sicherlich ein paar Punkte gehabt, die er da interviewt worden ist. Also da gibt es sicher Dinge, die man dann berücksichtigen muss. Aber das allein ist es nicht. Was ist die Rolle Österreichs? Und da muss ich sagen, wenn ich der Meinung bin, ich muss also jetzt Europa first sagen, sage ich ja, da die Schiederl hat das gerade plakatiert, Europa first, Spitzenkandidat der SPÖ. In Bezug auf den Trump und die USA und die anderen großen Länder der Welt ist diese Forderung berechtigt. Stehe voll dahinter. Ich bin nur vorsichtig, was heißt Europa first in Bezug auf Österreich selbst als nach wie vor eigenständige Republik. Und da muss ich sagen, als österreichischer Wähler will ich vor allem haben, dass da auch Österreich entsprechend vertreten, berücksichtigt wird und eine ganz wichtige Rolle in der Europäischen Union auch weiterhin spielt. Daher Hände weg, ja, dieses Einstimmigkeitsprinzip in bestimmten Fragen lassen, die Mehrstimmigkeit, das muss alles bleiben, damit Österreich weiter eine Position
hat. Damit sind wir jetzt eh schon mitten im EU-Wahlkampf, der ja wirklich, muss man sagen, jetzt endlich, eh später aber doch, ein bisschen Fahrt aufnimmt, die Plakate beginnen zu hängen, es gibt Slogans, es gibt Kandidatenauftritte. Was wird denn diese Wahl in knapp 4 Wochen sind es noch entscheiden, Ihrer Meinung nach? Sind es die Schmutzkübel, die da jetzt teilweise ausgeschüttet werden? Sind es solche Dinge wie jetzt bei der Lena Schilling, Affären, oder sind es wirklich Themen im Endeffekt?
Ja, die Wahl entscheidet ein ganz tiefes, tief empfundenes Gefühl der Menschen in Österreich, nämlich im Kopf, im Herz und im Magen. Dieser Regierung, der schwächsten Regierung aller Zeiten, der schwächsten Regierung der Welt, endlich einmal eins hineinzuhängen, so richtig, nämlich hineinzusemmeln, kann man es auch sagen. Das ist der Wunsch der Bevölkerung. Und ich verstehe ihn, ich kann ihn nachvollziehen, weil wir uns hier jetzt auch jahrelang da den Mund fusselig reden und nicht nur Lösungsvorschläge bieten, sondern natürlich sehr viel kritisieren, was schief geht. Das ist der Wunsch. Die Menschen können es gar nicht mehr erwarten. Es sind eh noch mehr, Gott sei Dank, ein bisschen mehr als 5 Wochen, bis es zu dieser Riesenabrechnung mit dieser Regierung kommt. Die wird kommen. Es wird eine Minderheit in dem Land wird sich überlegen, jetzt wähle ich da ein paar Mandatare, die dann ein schönes Leben haben, die nächsten 5 Jahre im EU-Parlament. Und das wird es nicht gehen. Sondern es geht um dieses Gefühl, auch ein bisschen der politischen Rache an dem, was diese Regierung den Menschen angetan hat, einige Jahre lang. Von der Corona hin, Sache her, wo jetzt bekannt worden ist, dass die ersten Impfhersteller verboten werden, ihre Spritzen, weil es gefährlich waren. Das muss man sich mal alles auf der Zunge zergehen lassen. Bis hin zu dieser Regierung der Verschwender. Jetzt ist bekannt geworden, nicht nur, dass diese Regierung Millionen ausgibt an Flugreisen und an CO2-Verschleudern und an Essen und Trinken, Opernball und Buffets, diese Buffet-Regierung. Es ist bekannt geworden, eine neue Zahl, ganz neu, ganz aktuell, brandheiß. Die Regierung hat allein in diesem letzten Jahr 116 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Habt ihr irgendwas gespürt? Ist was besser geworden mit den externen Beratern? Also ich nicht. Was haben die eigentlich gemacht den ganzen Tag?
Der meiste ist der Kogler.
Das meiste der Herr Kogler übrigens. Das sind PR-Berater, Medienberater, solche Leute sind das. 116, was könnte man mit diesem guten Geld alles machen? Schmeißt diese Regierung übrigens ihren Parteilichen, das sind ja alles keine irgendwelche Leute, das sind ja alles Parteivorfelder, die da finanziert werden mit ihren Beratern. Unfassbar, was da passiert, das hätte ich gerne mal diskutiert, aber da wird abgelenkt dann mit solchen Sachen. Das heißt, es wird eine Generalabrechnung sein, schon auch mit der Europäischen Union, mit von der Leyen, mit Geldgeschenken und mit Milliarden, die dann in die Rüstungsindustrie gesteckt worden sind. Diese Kriegstreiberei ist natürlich ein riesiges Thema, weil sie unsere Steuergelder sind und weil ja niemand gefragt hat. Es ist noch niemand gefragt worden in Österreich, kein einziger Mensch, ob er das überhaupt haben will. Am 9. Juni wird er gefragt, ob er das haben will. Und da kann er entweder sagen, ja, ich will es haben, oder dann muss er die ÖVP wählen. Und er kann aber sagen, nein, da spüre ich nicht mit. Und deswegen unterstütze ich den härtesten Gegner der ÖVP, nämlich die Freiheitlichen. Weil die das Einzige, das auch klar formulieren, den Protest ausdrücken, kanalisieren, auch in der Neutralität im Übrigen, wo die Freiheitlichen die Einzigen sind, das muss man einmal sagen, die noch an dieser Neutralität festhalten, nicht nur festhalten, sondern sie sogar erweitern wollen, was ja dringend notwendig ist. Weil links und rechts und oben und unten von uns alle Länder durchdran in Wahrheit, ist ja das Beste, wenn Österreich neutral bleibt. Und da kann es dann nicht sein, dass eine Regierung uns ein NATO-Waffensystem ins Land stellt und irgendeinen Brief an die NATO schreibt, wir waren schon gerne einmal gerne dabei. Bald. Das heißt, Österreich bereitet ja Grüne und ÖVP, und jetzt tut es mir leid, mit Unterstützung der SPÖ, bereitet den NATO-Beitritt vor. Und ich habe weder vom Herrn Babler noch vom Herrn Schieder, dass mir der Name einfällt, der Spitzenkandidat der SPÖ, bisher einen einzigen Satz gegen das Waffensystem. Die sind dafür, die sind längst an Bord, die sind schon eingebunden. Das heißt, da ist wieder ein Alleinstellungsmerkmal der Freiheitlichen Partei, des Harald Ulimski und des Herbert Kickl, die sagen, mit uns gibt es diese 4 Milliarden Euro Steuergeld Österreich. Lass mich fertig sagen, nur als Österreich kostet dieses Sky Shield NATO Waffensystem, das nicht nur unsere Neutralität massiv widerspricht, sondern uns in den Konflikt zwischen Russland und was weiß ich eben hineinzieht, weil wir plötzlich Angriffsziel ist, weil wir NATO-Waffen im Land haben. Und da spielen mit SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS als einziger nette Freiheitlichen. Das ist auch ein Wahlargument, das ganz wichtig ist, weil es gilt auch diesen ganzen, fast hätte ich gesagt, Banditen in Europa, ich sage jetzt den ganzen politisch Gescheiterten, einmal deutlich zu machen, dass Österreich unter einer Führung einer freiheitlichen Regierung neutral sein wird und bleiben wird und keinen Millimeter
abweicht. Also schau, ich bin auf alle Fälle mal dafür, dass die Zielsetzung des Friedens eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen muss. Nicht nur im EU-Wahlkampf, auch im Nationalratswahlkampf, auch in Europa. Und da können Sozialdemokraten in Zukunft viel mehr beitragen, hoffe ich. Ja, das ist einmal ganz wichtig. Das heißt, Waffenstillstand in Gaza und jetzt schon wieder Attacken oder Angriffe, obwohl das eh schon gegen den Widerstand der USA dort alles passiert und viele andere Länder, Waffenstillstand in der Ukraine, um zu erzwingen auf diese Art und Weise, dass man vielleicht doch einmal zu Friedensverhandlungen kommt und aus dem Ganzen rauskommt. Aber was mich auch beschäftigt, und da muss ich sagen, das ist die Rolle, die da teilweise Deutschland hat. Ja? Und wenn der Oskar Lafontaine, der ehemalige SPD-Vorsitzende, in einem Interview im Spiegel sagt, die Annalena Baerbock, diese berühmte Außenministerin der Grünen, ja, die, und da sagt er, die hat verbraucht viel Kerosin, setzt nichts durch und tritt in jedes Fettnäpfchen. Ja? Und das ist in Wahrheit einer der Hauptprobleme. Was ist deren Beitrag? Was ist der Beitrag des Nehammer? Was ist der Beitrag aller anderen, damit man da eine Friedensperspektive in Europa entwickelt? Nicht bloß sagen, der übt jetzt mit Atomwaffen, der Putin. Dass der verrückt ist, ja, habe ich da an dem Ort schon ein paar Mal gesagt. Und mir war es am liebsten, es gäbe dort den anderen. Aber wenn es einem gibt, und den wird es noch länger geben, wirst du trotzdem irgendwann einmal versuchen müssen, auf eine Gesprächsebene zu kommen, sonst versinken wir zum Schluss gar in einen Atomkrieg. Und das kann doch im Endeffekt niemand wollen. Und jetzt komme ich noch schnell zu diesem Raketenschirm. Ja, völlig richtig, du wirst zu einem Ziel. In dem Moment, in dem du da dabei bist, bei dem Raketenschirm, ja, wobei übrigens bei dem Brief, der abgeschickt worden ist, nicht von der SPÖ, sondern von der das Regierung. Da steht drinnen, also, dass man da enger zusammenarbeiten will und dass man dann mehr Einblick in Dokumente hat. Das soll uns dir mal erklären, welche Dokumente will der Nehammer sehen in der NATO. Das ist ja echt super. Also, was ist das alles? Was ist da dahinter? Gut, aber wenn ich da an Raketenstellungen in Österreich aufbaue, ja, werde ich zum Ziel. Das ist ja das Allerbeste. Und ich schaue mir die Bürgerbewegungen dann an in Österreich. Was ist Scheibs, Gmünd, Lavantal? Ich kriege, hey, euch geht's gut, ich kriege eine Raketenstellung. Wisst ihr, wie super das ist? Das gibt noch mehr Sicherheit, nämlich nicht für euch leider, aber sagen wir, für die Raketen, weil die abgeschickt werden, weil die müssen das dann vernichten. Von wo sollen die abgeschickt werden? Wer wird das machen? Wieso ist da Österreich dabei? Wir sind neutral, wir brauchen aktive Neutralität. So hat übrigens der Babler bei der letzten Konferenz gesagt. Das
Schild hat er noch nicht gesagt.
Nein, nein, das wird er schon noch sagen.
Ich glaube, ein bisschen Sorge darüber, dass der da eingebunden ist,
Er wird deswegen, glaube ich, dazu auch was sagen, weil wenn er für aktive Neutralitätspolitik ist, und das hat er dort gesagt, ja, bei den Bundesparteien.
Na, lass mich mal kurz. Das ist seit einem Jahr ist man jetzt Geisschild und der Babler findet ein Jahr keine Antwort.
Aber trotzdem ist einmal aktive Neutralitätspolitik besser als keine aktive Neutralitätspolitik.
Ja. Er nähert sich an.
Sei milde. Ja, bin ich milde. Und das finde ich, das hat etwas und das muss man unterstützen, weil das ist in der Tradition auch des Bruno Kreisky. Und wenn man für Frieden eintritt, war es auch goldrichtig, dass gestern am Judenplatz hier jemand gesprochen hat, ein israelisch-deutscher Professor, der also für eine Konföderation zwischen Israel und zwischen Palästina also da eine Lösung anstrebt, damit dieses Morden dort endlich aufhört. Und dass das bekämpft wurde natürlich von den Gottesfaschisten in der Netanyahu-Regierung. Ja, das war leider Gottes zu erwarten und wird auch weiter so sein.
Gab es aber auch Kritik, muss man sagen, viel aus der jüdischen Gemeinde an dem Auftritt.
Es hat aber auch viel aus der jüdischen Gemeinde gegeben, die das begrüßt haben und die gesagt haben, wir leben in einem freien Land, hier gibt es Meinungsfreiheit, hier kann ein Wissenschaftler das äußern, er ist für Frieden, er ist für Verständigung, er ist gegen Krieg. Also ich finde, das war eine respektable
Geschichte. Gott sei Dank sind keine hergeflogen, ne?
Ja, natürlich.
Gut, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zu unserem dritten Teil. Ein Thema, das die EU-Wahl, aber insbesondere wohl die Nationalratswahl mitentscheiden wird, ist das Thema Asyl und Migration. Da hat der Bundeskanzler am Wochenende einen neuen Vorschlag gemacht. Die Frage, wie neu er wirklich ist, werden wir gleich hier diskutieren. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir kommen zurück. Dritter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Wir kommen zum Thema Asyl und Migration. Der Bundeskanzler hat ja schon angekündigt, letzte Woche hier im Interview auf OE24TV Verschärfungen beim Familiennachzug. Jetzt hat er das Ganze konkretisiert. Und zwar will er DNA-Tests für Flüchtlinge an den Grenzen. Da gibt es einige, die sagen, verstehen Sie nicht ganz, weil gibt es teilweise eh schon oder sollte es zumindest geben. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Das ist ein Riesenschmäh. Schmähhammer. Ganz einfach, wo er wieder einmal die Leute versucht, für dumm zu verkaufen. Denn es ist so leicht widerlegt, nicht nur, dass das zum großen Teil schon gibt, sondern überlegen wir mal. Jetzt kommen die, die sagen, sie sind Familiennachzug, junge Unbegleitete, nach Österreich herein. Ich glaube 400, 500, 600 pro Monat, keine Ahnung. Ein paar hundert jedenfalls. Meistens alle nach Wien übrigens. So, und jetzt kommen die her und sagen, sie sind der Familiennachzug und jetzt kommt der Herr Nehammer um die Ecke und sagt, so, ihr müsst jetzt, ich hab's jetzt nicht genau bewiesen, jetzt müsst ihr jetzt einen DNA-Test machen. Jetzt machen die einen DNA-Test. Es hat irgendeiner vom Roten Kreuz gesagt, 0,1% der Ankommenden, also ganz wenige, sind nicht zuordnenbar zur Familie. Also es ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Aber sei es drum. Nur, was ist denn, was passiert denn? Denk mal dieses Gedankenbeispiel mit. Was passiert jetzt mit den unbegleiteten Jugendlichen, wo festgestellt wird, laut DNA, der gehört nicht zu der Familie, die schon da ist. Dann sagt er Asyl und bleibt erst recht wieder da als subsidiär Schutzberechtigter. Der kann nicht abgeschoben werden. Erstens, weil die Regierung nicht abschiebt und zweitens, weil er genauso wie alle anderen ein Recht auf Asylverfahren hat. Das heißt, das ist der größte Schmäh. Nicht ein einziger des Familiennachzugs wird durch einen negativen DNA-Test wieder heimgeschickt. Das passiert nicht in der Praxis. Das heißt, der Herr Kanzler will uns schon wieder, ähnlich wie bei der Glaubwürdigkeit bei der Frau Schilling, so ähnlich ist er der Kanzler seit Jahren, dass er den Menschen etwas verspricht und erklärt, was innerhalb von Sekunden widerlegt werden kann. Und das ist das Problem des Herrn Kanzlers. Deswegen grundelt er ja bei 20% um und um mit seiner Partei und bei der Kanzlerfrage auch an letzter Stelle, was die drei Großen anbelangt. Das glaubt ihm niemand mehr. Und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir von einem Familiennachzug derzeit überrollt werden und die Regierung dabei zusieht und das nicht verhindert und nicht sagt, Schluss, aus, passt, wir beschließen jetzt ein Gesetz, dass niemand mehr ins Land hereinkommt, aus. Asylstopp, nichts anderes. Es geht nichts anderes als das, was der Herbert Kickl sagt, Festung Österreich, Asylstopp. Wir müssen mittlerweile Container für die Schulen bauen, weil das Schulsystem in Wien implodiert. Es kann nicht mehr unterrichtet werden, weil keiner mehr die Sprache spricht. Wir haben ein enormes Anspringen der Kriminalität. Und es passieren ja Entwicklungen, da muss man jetzt wirklich ansagen, wir haben bereits eine neue Entwicklung, die möchte ich heute einmal ansprechen, weil es sich noch niemand traut hat zu sagen. Wir haben eine Entwicklung, die im Moment Platz greift, die verstörend ist. Wisst ihr, was im Moment gerade passiert, nämlich gerade bei den jungen Menschen? Junge Menschen, und ich habe einen eigenen Fall in meinem Bekanntenkreis in Niederösterreich, bekannter von mir, denn sein Sohn ist 14 Jahre alt, geht in eine Schule, wo halt die Mehrheit Muslime sind, darunter auch, und ich sage das ganz offen, Islamisten, die ihn ständig bedrohen, weil er eben keiner ist. Was mittlerweile passiert, der Bub möchte jetzt ganz offiziell, und es ist kein Spaß, sondern todernst, der will konvertieren zum Islam, damit ihm die in Ruhe lassen. Und jetzt haben wir gedacht, trauriger Einzelfall, da kriege ich so einen Knäll im Hals. Trauriger Einzelfall, Niveau. Kein trauriger Einzelfall. Passiert bereits. Passiert in Österreich in mehrfachen Fällen. Und noch viel schlimmer, bereits in Deutschland. In Deutschland berichtet die Bild-Zeitung bereits, ich habe es recherchiert, schon länger darüber, dass dieses Phänomen sozusagen der Zwangsrekrutierung, des Übertretens in den Islam von jungen Menschen in den Schulen, in unsere Kinder, die da sozusagen umgepolt werden sollen, ein riesiges Problem ist. Das muss man sich alles einmal auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert. Nicht nur Kalifat-Demonstrationen und Ausrufen eines Kalifats, sondern jetzt werden die Jungen müssen konvertieren vom christlichen Glauben in den Islam. Das sind Entwicklungen, das ist ganz, ganz, und ich habe da andere Entwicklungen vor vielen Jahren gesagt, die am Ende eingetreten sind. Und ein letztes, ich habe dann weiter recherchiert und bin fündig geworden auf eine Studie, das ist hochinteressant, und zwar eine kriminologische Forschungsstudie in Niedersachsen, KFN nennt sich die, eine sogenannte Dunkelfallstudie zur Jugendkriminalität, im breitesten Ausmaß. Die Studie hat 200 Seiten, stammt vom Jahr 22, weil es für 23 es noch nicht gibt, aber sehr aktuell. Und wenn wir jetzt wissen, dass alles, was in Deutschland passiert, mit ein bisschen Zeitverzögerung auch zu uns kommt, dann kann man sich das Denken der jungen Moslems, zum Teil leider auch Islamisten, da herauslesen. Das Ergebnis dieser Studie, muss man sich mal vorstellen, bin gleich fertig, 67,8% der Befragten, und das betrifft hier nur muslimische Kinder und Jugendliche, 67,8% sagen, der Koran ist wichtiger als die deutschen Gesetze. 67%, zwei Drittel. 45% sagen, der islamische Gottesstaat ist die beste Staatsform, die es gibt. 35% haben Verständnis für Gewalt gegen jemanden, der gegen den islamischen Staat auftritt. 35%. Und jetzt kommt die ärgste Zahl. 18% dieser Kinder und Jugendlichen sind für Gewalt, für die Anbringung von Gewalt, um den Islam durchzusetzen. Das sind Zahlen, das ist unfassbar. Und jetzt sage ich Folgendes. Da ist kein Unterschied zu denen, die da bei uns sind. Da ist kein Unterschied mehr. Solche Studien kannst du in allen Bundesländern machen. Wird in der Tendenz ähnlich sein. Und wenn man das nicht ernst nimmt und wenn man nicht endlich hinschauen und sagen, wir beenden diesen wuchernden Zuzug von Asylanten in unser Land mit einem Asylstopp, wie das der Herbert Kickl sagt, dann werden wir hier noch ein weiteres böse Erwachen haben. Dann wird die Migrantenkriminalität und Messerstecherei, die wir jetzt in Wien erleben, und der Familiennachzug und das Implodieren des Schulsystems, da werden wir nur sagen, na, das war gar nicht so schlimm, was da auf uns zukommt. Wir begeben uns in Richtung eines Etablierens eines islamischen Staats in Europa. Und das sind keine Verschwörungstheorien und keine irgendwelche kruden Theorien, das ist belegt im Denken dieser Menschen, die da zu uns kommen. Und wer das nicht alle, aber viele, sage ich dazu, sonst habe ich gleich wieder Klage. Und das muss man einfach bekämpfen. Und wer das nicht tut, das ist das Hauptthema für diese Wahl, für die EU-Wahl, es wird das Hauptthema sein für die Nationalratswahl. Und wer das nicht erkennt, den werden die Wähler auch nicht unterstützen.
Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ähnlich. Und zwar, glaube ich, wird das ein Hauptthema in den nächsten Jahren für ganz Europa sein. Das wirst du haben in Spanien, in Frankreich. In Frankreich kenne ich ähnliche Studien mit Gewaltausbrüchen, ja, unter Jugendlichen, die sich da gegen diese Islamisierung stellen. Das kannst du in den Medien, hast du das verfolgen können. Die Dänen sind dahinter, die dänischen Sozialdemokraten, um da gemeinsam mit anderen dem entgegenzuwirken. Da wirst du aber die ganze Europäische Union brauchen. Also schau, meine Lösung ist ganz einfach die, problematisch wird es vor allem bei diesen fernen Religionen, fernen Kulturen, die halt, wobei dann manche in der Tat, wenn sie nach Europa kommen, wenn eine Art des Asyl abgelehnt wird, dann trotzdem da Schutzbedürftige weiterbleiben können. Und das sind die hochpolitisiert in diese Gottesstaatsgeschichte hineinkommen. Wobei ich sagen muss, daher ist die Lösung die, Asylantrag außerhalb des Territoriums der Europäischen Union, das muss durchgesetzt werden. Ja? Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil dann ist die Situation eine komplett andere. Und da sagen ja die Dänen, die hast nicht gekriegt, kriegt es nicht und muss zurück, aus, Ende. Und wenn das so ist, dass 1000 Demonstranten in Hamburg sagen, Kalifat ist die Lösung, wir brauchen die Scharia, dann weiß ich genau eine Lösung. Und ich hoffe, die rechtliche Situation gibt das auch her, ins nächste Flugzeug und weg. Aus.
Ja, der Großteil davon, muss man sagen, sind halt mittlerweile Staatsbürger.
Ja, das ist dann mittlerweile ein Problem. Frage, dann werden wir denen ein bisschen helfen. Ja. Weil dann, okay, wenn sie dann Staatsbürger sind, ist es anders. Aber dann heißt es, sie sind gegen das Grundgesetz, sie sind gegen die Demokratie. Sie sind sozusagen dann so zu behandeln, wie viele, die da einfach eine andere Ordnung wollen. Und da muss ich da sagen, das geht nicht.
Das ja, aber
geht.
Das ist ja relativ leicht zu lösen. Ja, stimmt, viele haben schon die Staatsbürgerschaft. Naja, da muss ja halt als Regierung, und ich bin mir sicher, dass das die Freiheitlichen machen werden, hergehen und neue Kriterien für die Aberkennung der Staatsbürgerschaft entwickeln. Warum soll jemand eine Staatsbürgerschaft unseres Landes haben, wenn er sich für ein Kalifat statt die Demokratie ausspricht?
Wenn er kein Staatsbürger sein will.
Ja, dann sage ich, okay, dann wird ein Verfahren eingeleitet, Aberkennung der Staatsbürgerschaft und auf Wiederschauen. Du kannst das einrichten bei dir daheim in Syrien oder in Afghanistan, aber nicht in Österreich. Genau. Das macht niemand außer die Freiheitlichen und der
RWT.
Sie tun es nicht.
In Wien
wird weiter ausgezahlt, die Mindestsicherung und hunderte, tausende Euros für die, die daherkommen. Und jetzt sage ich, noch eine Entwicklung, auf die man hinweisen muss, nämlich die ganze Antisemitismusdebatte, das ist ja, hat ja was Gutes, dass darüber diskutiert wird, weil es ja auch aufpoppt. Weil ja jetzt Dinge passieren, vor der schon Jörg Haider in den 90er Jahren gewarnt hat. Diese neue, für uns neue, auf der Welt hat es schon immer gegeben, aber für uns neue Form des Antisemitismus, des islamistischen Antisemitismus, der bei uns Platz greift, das muss man auch mal ansprechen. Und noch viel schlimmer, jetzt kommt noch was Schlimmeres, was im Moment passiert, quer durch Europa. Die Unterwanderung demokratischer Parteien durch Islamisten. Schauen wir nach Großbritannien, wird bei uns nicht berichtet, das hörst du nicht in einem ORF oder liest du nicht in Zeitungen, dass da jetzt erst vor wenigen Tagen eine Kommunalwahl stattgefunden hat in Leeds, wo ein bekennender Islamist und Israel-Hasser 51% in einem Stadtteil von Leeds gemacht hat und dort Erster ist, gewählt worden ist und in seiner Dankesrede nicht nur die palästinensische Fahne aufgehängt hat, sondern auch Allahu Akbar gerufen hat und auch so ein Kalifaterrichter ist. Und jetzt sage ich dir was, ist nicht der Einzige. In Großbritannien hat es in mehreren Bezirken bei den Kommunalwahlen, weil eben die Bevölkerung schon so unterwandert ist und eine Mehrheit von Islamisten auch dort gibt, sind dort Kandidaten gewählt worden von ihren eigenen Leuten, die Mehrheit bekommen. Jetzt sage ich dir, was die meisten organisiert worden, auch dieser in Leeds bei den Grünen. Das heißt, die Grünen werden, und sagen wir wieder, schließt sich der Kreis vom Beginn der Diskussion, die Grünen werden da immer ständig unterwandert, immer mehr. Großbritannien beginnt, wo hört es auf? Wird das einmal in anderen Ländern auch der Fall sein? Wir steuern hier auf ein völliges Chaos zu, auf Unterwanderung, auf Zwang, auf Kalifatsausrufen. Und da braucht es einmal eine ordnende Hand. Und ich sage jetzt gleich dazu, ich habe genug Bekannte und auch Freunde, die brave, integrierte Moslems sind. Und zwar gemäßigte, ich habe nichts gegen Moslems, nur dass wir das falsch verstehen. Die gemäßigten, braven Moslems in unserem Land, die sich anpassen, die einen Beruf hier haben, die hier Geld verdienen, die schon lange da sind. Ich kenne selber welche. Das Problem ist aber, dass die immer mehr zur Minderheit werden. Dass die Zahl der Islamisten, das sind ja die Radikalen, der Islamisten, egal ob da gibt es Linke und Rechte, die Islamisten werden immer mehr und drängen die gemäßigten Moslems eigentlich an den Rand. Und leider sind dann oft einmal die gemäßigten Moslems, die eigentlich unsere Sitten erleben, die Demokratie beachten und auch vollziehen, die sind dann mitgehangen. Und wenn man da nicht genau trennt und nicht endlich gegen die Islamisten einen Riegel vorschiebt, mit Gesetzesänderungen, mit Asylstopp, mit Abschiebungen, mit Staatsbürgerschaft Aberkennungen und mit einem harten Strafrecht, wer da nicht einfordert einmal, und im Moment sehe ich niemanden, ich sehe keine SPÖ, keine ÖVP, keine Grünen, keine Neos, die vier Systemparteien wollen das nicht. Es gibt eine Partei, die als Alternative da steht. Das
also gerade die Debatte über den muslimischen Antisemitismus hat da sehr viel an Umdenkprozessen herbeigeführt.
Ja, richtig, ja.
Und da hast du in der Sozialdemokratie viele, die dafür sind, dass man da einen weit härteren Weg einschlägt. Und da sind diejenigen, die Fahne vorantragen, die dänischen Sozialdemokraten und andere werden das genauso machen. Aber was wir brauchen, ist einen Schulterschluss mit den Muslimen, die genau das nicht wollen, die hier mit uns gemeinsam leben wollen, in einer Demokratie, nach den Werten, die hier die entscheidend sind, nach den Grundgesetzen, die hier verbindlich sind und die, mit denen wir gemeinsam entweder das auflösen, was sich da abspielt, oder schauen, dass man mit gesetzlichen Regelungen die alle loswerden. Wenn einer das Kalifat will, soll er dort hinfahren, was es gibt, ja, aber er soll uns in Kraut lassen. Das halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig, aber ich bin fürs Bündnis genau mit denen, die du vorhin beschrieben hast, die wir in vielen Diskussionen da schon angesprochen haben, weil die brauchen wir dazu und ich finde, die können da durchaus einen Beitrag leisten, das, wenn sie hier integriert leben und wohnen.
Das, ich gebe dir recht, aber das fängt bei der Duldung eines Palästinenser-Camps in Wien an. Und da ist verantwortlich die Wiener Stadtregierung, die Exekutive und die Bundesregierung. Ja, alle drei. Ich bin der Meinung, das hat in Zeiten wie diesen und dazu, so wie das dort orchestriert und angesetzt ist, nichts verloren. Das gehört aufgelöst.
Ja, aber schaut, das Problem ist ja dieser Krieg in Gaza. Und das Problem ist ja dieser Konflikt Israel-Palästina. Und das Problem ist das Verhalten von Katar und Ägypten und wie die alle da heißen. Und ich muss mich hier bedanken. Ich kann mich nicht herstellen und kann sagen, dass der israelisch-deutsche Philosoph, der hier für Versöhnung eingetreten ist, dass der bei den Wiener Festwochen nicht auftreten soll, was ein Teil aus der jüdischen Kultusgemeinde das gesagt hat. Danke an den Bürgermeister Michael Ludwig, Dank an die Kulturstadträtin, die gesagt haben, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir leben hier in einer Demokratie für die Freiheit der Kunst, für die Demokratie und für das müssen wir eintreten und kämpfen. Und das sollten aber auch die, die diese Camps errichten. Ja, ich bin zum Beispiel dagegen, dass man sagt, ja, ich bin für Palästina und Israel muss ausgelöscht werden. Das geht ja gar nicht. Ja, sondern es muss hier, und das war das, was hier in diesem Referat gestern am Judenplatz gekommen ist, dieser Versöhnungsgedanke, dieses Konföderative. Aber dann müssen die alle einen Beitrag leisten. Und da muss ich ehrlich sagen, diese Netanjahu-Regierung gehört weg. Da gehören Neuwahlen her, da gehört eine neue Regierung. Da gehören, in der Westbank, wenn die USA sagt, ja, sie stoppen die Unterstützung für die israelische Armee, wenn die in der Westbank gerade da so eine negative Rolle spielt. Ja. Oder die EU sagt, die Siedler, die Radikalen dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Also da stimmt doch was nicht. Und da finde ich, gehört eine andere israelische Regierung, und dann über die Hamas will ich gar nicht reden. Ja. Also das ist sowieso verbrecherisch. Und da muss man eine Palästinenservertretung haben. Und wenn nicht die Zwei-Staaten-Lösung, dann vielleicht konföderativ zusammenwirken. Denn Hunderttausende wollen dort glücklich und zufrieden leben und demonstrieren auch gegen diese Netanjahu-Regierung. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, mir ist das Herz übergegangen, weil ich Israel liebe, aber nicht das Israel des Herrn Netanjahu. Ja. Das muss man in dem Zusammenhang sagen.
Ich habe auch nichts dagegen, ich bin immer für eher zulassen, also auch was den Vortrag anbelangt, ich habe auch nichts dagegen gehabt, ich hätte auch keine Eier geworfen, wenn ich dort hingegangen wäre.
Das ist auch nicht gut.
Weil, naja, aber es hat ja jemand gegeben, der dazu aufgerufen hat, völlig deplatziert meiner Meinung. Ja. Ich finde es ein bisschen traurig, als jemand, der die jüdischen Mitmenschen in unserem Land, die Community, als etwas Bereicherndes sieht bei uns in Österreich, habe ich in den letzten Tagen ein bisschen Sorge gehabt und habe es traurig gefunden, dass es offensichtlich auch bei uns in Österreich, speziell in Wien, innerpolitische Konflikte zwischen den einzelnen Gruppen, und die sind ja auch sehr differenziert, innerhalb der jüdischen Community, dass es jetzt plötzlich so aufbricht. Das muss ich sagen, hat mich ein bisschen betroffen gemacht, weil wir eigentlich denken sollten, dass gerade in einer Zeit, wo dieser Krieg tobt, da unten im Gazastreifen, dass es da eigentlich eine Einigkeit geben sollte. Jetzt weiß ich schon, dass es Streit auch gibt, um was kommt danach, zwei Staaten, ein Staat, was weiß ich für Lösungen. Aber dass jetzt begonnen wird, in unserem Land da innerhalb der Community zu streiten, der jüdischen Community heute für falsch. Ich bin immer sehr ambivalentes, zum Teil auch gutes
Verhältnis gehabt
zur israelitischen Kultusgemeinde. In unserer Regierungszeit war dort eine Mannschaft, da haben wir zwar Konflikte gehabt mit dem Präsidenten, aber mit den anderen haben wir recht gut. Wir haben die Sanierung der jüdischen Friedhöfe beschlossen in unserer Regierungszeit, haben das auch umgesetzt. Aber irgendwie ist das schon bedauernswert und hat mich auch ein bisschen verstört, dass da jetzt solche Konflikte plötzlich losbrechen, dass in Fernsehdiskussionen jüdische Vertreter, die halt verschiedenen politischen Richtungen angehören, so zusammenprallen, gerade in einer Zeit, wo man eigentlich zusammenhalten sollte. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil auf der anderen Seite ist eigentlich der Zusammenhalt, den wir oft kritisieren, nämlich, was nämlich die palästinensische Community anbelangt, offensichtlich größer, weil die können Camps machen, die setzen sich hin, die werden geduldet.
Sie sind auch unterschiedlich untereinander.
Ja, gibt es auch Radikalinskis und Gemäßigte, gebe ich da eher recht. Aber da ist es im Moment geordneter, kommt mir vor, was ich bedauere. Nicht, dass es geordnet ist, sondern dass auf der anderen Seite jetzt solche politische Schlagabtausche gibt, ist nicht notwendig.
Ja, ist es wichtig, hat gestern einer gesagt, am Judenplatz von den Vorrednern, in der Zeit der Unversöhnlichkeit muss da jemand reden, der für Versöhnlich ist.
Zusammenführen, ja. So wie wir. Wir führen auch alle zusammen eigentlich, im Großen und Ganzen.
Wir bemühen uns. Ja.
Meine Herren, vielen Dank. Wir sind am Ende der Diskussion angelangt. Bei uns gibt es eine kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.